Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Italiens früherer Regierungschef Berlusconi soll ins Gefängnis. Ein Gericht in Mailand verhängte eine 4-jährige Haftstrafe gegen den 76-Jährigen. Wegen besonderer Regeln zur Strafminderung werden ihm 3 Jahre erlassen. Die Richter sind überzeugt, dass Berlusconi in seinem Medienkonzern Steuern hinterzogen hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berlusconi bleiben noch 2 Berufungsinstanzen. Am Abend sprach er von einem politischen Urteil, das unglaublich und unzumutbar sei.
Silvio Berlusconi hatte wohl andere Termine. Vor Gericht in Mailand, wo ihm wegen Steuerbetrugs und Schwarzgeldkassen der Prozess gemacht wurde, ist er nicht erschienen. Das Urteil fiel härter aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Silvio Berlusconi, so der Richter, ist zu 4 Jahren Haft verurteilt und darf in den kommenden 5 Jahren keine öffentlichen Ämter bekleiden. Im Prozess geht es um künstlich in die Höhe getriebene Preise für Fernsehübertragungsrechte. Scheinfirmen, die Berlusconi gehörten, sollen laut Anklage die Rechte gekauft und an seine Firma Mediaset zurückverkauft haben. So soll Mediaset niedrigere Gewinne angegeben und weniger Steuern gezahlt haben. Für den linksliberalen Journalisten Antonio Padellaro ist dieses Urteil überfällig. Wie so oft bei all den Prozessen in Italien haben wir fast vergessen, dass es einen um Mediaset gibt. Das Urteil wurde überraschenderweise gesprochen, kurz nachdem er bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr für das Amt des Premiers kandidieren will. In Rom gehen die Meinungen zum Urteil auseinander. Er tut mir sehr leid. Ich respektiere das Urteil und er als ehemaliger Ministerpräsident sollte es auch respektieren, mehr als jeder andere. Berlusconi erklärte, die Demokratie sei am Ende und er kritisierte die fehlende Unabhängigkeit der Richter.
6 Jahre hat der Prozess gedauert, auch weil Silvio Berlusconi als Ministerpräsident die Gesetze so geändert hat, dass Urteile abgemildert werden mussten oder Straftaten gar verjährt waren. Bisher konnte er noch jede Haftstrafe verhindern. Ob ihm das als Ex-Ministerpräsident weiterhin gelingen wird, ist fraglich.
In der Medienaffäre der CSU hat Generalsekretär Dobrindt jede Verantwortung zurückgewiesen. Er habe keine Anweisungen an den zurückgetretenen Parteisprecher Strepp gegeben. Das ZDF wirft Strepp vor, er habe in einem Anruf eine Berichterstattung über den bayerischen SPD-Landesparteitag verhindern wollen. Strepp bestreitet das. Dobrindt kündigte an, den Fall in den ZDF-Gremien zum Thema zu machen.
Die CSU weiterhin in Erklärungsnot. Auch am 3. Tag der Affäre Strepp bleibt die Partei weiterhin in der Kritik der Opposition. Gestern hatte der Parteivorsitzende mehrfach Anschuldigungen zurückgewiesen, dass der zurückgetretene Parteisprecher Strepp auf Anweisung gehandelt habe. Heute Mittag trat sein Generalsekretär Alexander Dobrindt erstmals vor eine Kamera und wies im Interview mit der ARD jegliche Einflussnahme von sich.
Herr Strepp sagt selber, er hat von niemandem eine Anweisung bekommen. Wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich es auch unterbunden und nicht zugelassen, wenn es möglich gewesen wäre. Ich habe erst im Nachhinein davon erfahren.
Der Spitzenkandidat der Bayern-SPD fordert an seinem 65. Geburtstag, die CSU müsse weiter aufklären.
Es geht doch hier nicht um einen übereifrigen Menschen, der einen Anfängerfehler gemacht hat. Nein, es geht um ein langjähriges, bewährtes Organ der bayerischen CSU, das sich selbst überführt hat.
Aufklärung in den ZDF-Gremien erhofft sich auch die FDP.
Was ist die CSU als Partei, die sich jetzt mit diesem Vorwurf der Beeinflussung der Presse auseinandersetzen muss? Es ist nicht das Regierungshandeln.
Der Chef der Bayern-SPD, Bronold, forderte Seehofer und Dobrindt auf, ihre Mitgliedschaften in den ZDF-Gremien ruhen zu lassen. Generalsekretär Dobrindt kündigte an, die Telefonaffäre zunächst zusammen mit dem Sender klären zu wollen.
Die 16 Bundesländer wollen beim Ausbau der erneuerbaren Energien enger zusammenarbeiten. Ihre Ministerpräsidenten haben sich heute auf Eckpunkte verständigt. Dazu gehört ein gemeinsames Bekenntnis zu Windanlagen auf See. Insgesamt wollen sie den Ausbau der erneuerbaren Energien besser verzahnen und weitere Mehrkosten für Kunden vermeiden. In einer Woche werden die Länderchefs den Stand der Energiewende mit Bundeskanzlerin Merkel erörtern. Die französischen Sozialisten sind erstmals seit ihrem Sieg bei der Parlamentswahl im Frühjahr zu einem Parteitag zusammengekommen. Das dreitägige Treffen steht unter dem Vorzeichen sinkender Zustimmungswerte. Als Gastredner ist auch SPD-Chef Gabriel nach Toulouse gekommen. Er rief die Delegierten auf, sich für ein anderes Europa mit mehr Demokratie und Solidarität einzusetzen.
Als Halem Désir, der neue Parteivorsitzende, den Saal betritt, kommt Begeisterung auf. Er ist das neue, moderne und junge Gesicht der französischen Sozialisten. Die Zukunft Europas, sie stand im Mittelpunkt des ersten Tages. SPD-Chef Sigmar Gabriel, der als Gastredner gekommen war, forderte mehr Solidarität.
Chers amis, chers camarades, wir müssen mehr zusammenarbeiten. Die internationale Solidarität ist die einzige Antwort vor 100 Jahren und auch heute gegen einen ungebändigten Kapitalismus, liebe Freundinnen und Freunde.
Zum ersten Mal nach ihrer persönlichen Wahlniederlage wieder bei einer öffentlichen Veranstaltung der Sozialisten Ségolène Royal, die ehemalige Lebensgefährtin von François Hollande. Der hat zurzeit mit ständig sinkenden Umfragewerten zu kämpfen. Sie springt ihm zur Seite. Man muss seine Popularität wiederherstellen, indem man den Franzosen wirklich die Gründe erklärt für die Opfer, die sie zu leisten haben. Dies will morgen Premierminister Jean-Marc Ayrault in seiner Rede tun.
Seit knapp einem halben Jahr sind die Sozialisten an der Macht. Doch sie wirken auf ihrem Parteitag alles andere als kämpferisch oder stark. Denn die Wirtschaftskrise trifft Frankreich hart, die Arbeitslosenzahlen steigen. Die Franzosen fordern von den Sozialisten Taten. Von ihrem ersten Parteitag als Regierungspartei scheint allerdings bis jetzt kein Signal oder gar Optimismus auszugehen.
Gut 1,5 Wochen vor der Präsidentenwahl in den USA gehen Amtsinhaber Obama und sein Herausforderer Romney in den Endspurt. Dabei konzentrieren sich beide auf die sogenannten Swing States, in denen die Mehrheit der Wähler nicht traditionell für ein Lager stimmt, sondern sich bei jeder Wahl neu entscheidet. Die Amerikaner können bereits jetzt ihre Stimmen abgeben. Diese Gelegenheit dürfte diesmal schätzungsweise etwa ein Drittel der Wähler nutzen. Einer von ihnen ist Präsident Obama.
Auch prominente Wähler werden streng kontrolliert. Ich habe ein paar graue Haare mehr als auf dem Foto, scherzt Obama. Er ist der erste amtierende Präsident, der bereits 12 Tage vor der Wahl persönlich im heimischen Chicago an die Urne geht. Gut 35% aller Wähler werden bereits vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgegeben haben. Noch einmal mehr als vor 4 Jahren. Das könnte entscheidend sein bei diesem knappen Rennen. Die blauen Staaten gelten als sicher für Obamas Demokraten. Die roten stimmen traditionell für Romneys Republikaner. Macht 201 Wahlmänner für den Präsidenten und 206 für seinen Herausforderer. Entscheidend sind die sogenannten Swing States, die sich noch nicht festgelegt haben. Beide Lager konzentrieren nun dort all ihre Kraft und all ihr Geld. Romney beim Endspurt in Iowa, einem der heftig umkämpften Staaten dieser Wahl. Der Republikaner setzt wieder ganz auf das Thema Wirtschaft, denn hier trauen ihm die Amerikaner deutlich mehr zu als dem Präsidenten. Trotz des leichten Aufwärtstrends ist die Wirtschaft das zentrale Thema dieser Wahl.
Romney hat noch immer das, was man Momentum nennt, den Schwung, der die Basis euphorisiert. Deshalb ist es für Obama so wichtig, möglichst viele Wähler früh an die Urnen zu bekommen. Early Voting spielt für die Demokraten. Ihre Basis ist jung, hat oft mehrere Jobs und wenig Zeit und droht der Wahl eher fern zu bleiben als die Republikaner.
Die Präsidentenwahl in den USA ist auch Thema auf tagesschau.de. Dort berichten wir unter anderem darüber, wie sich die Kandidaten im Internet schlagen und gehen dem Echo in den sozialen Netzwerken nach. Die Feuerpause in Syrien ist brüchig. Um Mitternacht war sie in Kraft getreten. 3 Stunden später griffen Rebellen und Regierungstruppen in mehreren Landesteilen wieder zu den Waffen. Beide Lager erklärten, die jeweils andere Seite habe das Feuer zuerst eröffnet. Ausgehandelt hatte die Waffenruhe der Sondergesandte der Vereinten Nationen Brahimi. Sie sollte für 4 Tage gelten, so lange dauert das islamische Opferfest.
In der syrischen Hauptstadt Damaskus explodierte trotz der vereinbarten Waffenruhe eine Autobombe. Mindestens 5 Menschen starben, mehr als 30 wurden verletzt, berichteten übereinstimmend das Staatsfernsehen und Oppositionelle. Auch in anderen Gegenden des Landes soll es Kämpfe oder vereinzelte Schusswechsel gegeben haben. Bilder aus dem Internet, eingestellt von Aufständischen, sollen belegen, dass auch in Vororten der Hauptstadt gekämpft wurde. Nach Angaben von Oppositionellen waren die Auseinandersetzungen insgesamt allerdings nicht so heftig wie in den vergangenen Tagen. Im Norden Afghanistans hat ein Selbstmordattentäter mindestens 41 Menschen getötet, unter ihnen viele hochrangige Vertreter der Provinz Farjab. 50 Menschen seien bei der Explosion in der größten Moschee der Provinzhauptstadt Maimana verletzt worden, erklärte die Polizei. In dem Gotteshaus hatten sich hunderte Gläubige versammelt zum Auftakt des islamischen Opferfestes, einem der wichtigsten Feste der Muslime. In Saudi-Arabien haben rund 3 Millionen Muslime den Höhepunkt des Hadsch, der jährlichen Wallfahrt, gefeiert. In der Stadt Mina steinigten die Pilger seit dem Morgen symbolisch den Teufel, indem sie Kiesel gegen Steinwände warfen. Zum Abschluss der Wallfahrt umrundeten sie in Mekka die Kaaba, den großen schwarzen Würfel im Hof der großen Moschee. Der Hadsch ist eine der 5 Säulen des muslimischen Glaubens.
Die Vergabe des EU-Menschenrechtspreises ist in diesem Jahr auch ein deutliches Signal an das Regime in Teheran. Zum ersten Mal werden eine Iranerin und ein Iraner ausgezeichnet, die inhaftierte Anwältin Nasrin Sotoudeh und der Filmemacher Jafar Panahi. Panahi prangert in seinen Filmen die politische Unterdrückung von Frauen in seinem Heimatland an. Sotoudeh hat als Anwältin Jugendliche, Frauen und politisch Verfolgte verteidigt. Der Sacharow-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Tour de France hat von 1999 bis 2005 keinen Sieger. Der Radsport-Weltverband UCI hat heute in Genf entschieden, dass die Lance Armstrong aberkannten Titel nicht neu vergeben werden. Damit ist klar, Jan Ullrich, der 3-mal und Andreas Klöden, der 1-mal Platz 2 belegte, rücken in den Klassements nicht an die Spitze. Wegen jahrelangen Dopings waren Armstrong Anfang dieser Woche alle 7 Toursiege aberkannt worden.
Hurricane Sandy hat die Bahamas überquert und dort schwere Schäden angerichtet. Es kam zu Stromausfällen, Straßen wurden überflutet und viele Häuser zerstört. Einige kleinere Inseln waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Der Wirbelsturm war mit großer Wucht durch die Karibik gezogen. Insgesamt sind bereits mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Laut Meteorologen nimmt Sandy derzeit Kurs auf die Ostküste der USA.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 27. Oktober.
Ein Tief über Südeuropa bringt dem Süden und Osten Deutschlands morgen länger anhaltende Niederschläge. Von Norden stößt noch polare Kaltluft dazu und der Regen verwandelt sich zunehmend in Schnee. Örtlich können um 20 Zentimeter zusammenkommen. In Küstennähe gibt's heute Nacht Regen oder Schneeschauer, vereinzelt Gewitter. Auch in der Südhälfte zeitweise Regen oder Schnee. Im Norden und zum Teil auch im Westen klart es auf. Morgen geht der Regen im Osten und Süden zunehmend in Schnee über. Vorsicht, Verkehrsbehinderungen. An den Küsten noch einzelne Regen- oder Graupelschauer, sonst zum Teil längere Zeit Sonnenschein. Schwacher bis mäßiger im Süden und Osten, teilweise frischer und stark böiger Nordwind. Im Bergland stürmische Böen und Schneeverwehungen. In der Nacht verbreitet frostig oder Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im Nordwesten morgen bis 8, im Vogtland nahe 0 Grad. Am Sonntag gibt's im Osten und Süden noch kompaktere Wolken. Vom Schwarzwald über die Alpen bis zum Bayerischen Wald fällt etwas Schnee, sonst vielerorts Sonnenschein. Die neue Woche beginnt kalt und wechselhaft.
Um 21.45 Uhr meldet sich Karin Mioska von dieser Stelle mit den Tagesthemen. Wir berichten über die Haftstrafe für Silvio Berlusconi und darüber, wie sich Vitali Klitschko im ukrainischen Wahlkampf schlägt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.